Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 11. Juni 2025 und das sind die Themen. Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat das Ermittlungsverfahren gegen fünf Freiburger Linke wegen des Links-Unten-Archivs eingestellt. Soli-Kundgebung in Freiburg für Maya in Hungerstreik. Parteitagsbeschluss der Linken zur Jerusalemer Erklärung. Worum geht es bei den konkurrierenden Erklärungen gegen Antisemitismus? Worum geht es bei den konkurrierenden Antisemitismusdefinitionen? Angriff auf das Bündnis gegen Antisemitismus am 1. Mai. Was tun gegen Bildungsdiskriminierung? Eine Veranstaltung an der Pestalozzi-Realschule in Freiburg und die Geschichte des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat am 8. Mai die Ermittlungsverfahren gegen fünf Freiburger Linke wegen Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot von Indymedia links unten eingestellt.
Am 30. Juli 2022 hatten wir eine Meldung mit dem Titel »Linke Medienarbeit ist nicht kriminell. Ermittlungsverfahren nach Indymedia links unten Verbot wegen Bildung krimineller Vereinigung eingestellt« veröffentlicht. Diese hatte gravierende Auswirkungen, weil die Staatsanwaltschaft Karlsruhe die absurde Auffassung vertrat, mit der Verlinkung auf das leicht im Internet auffindbare Archiv von linksunten.indymedia hätten wir Propaganda für die über den fragwürdigen Umweg des Vereinsrechts verbotene Medienplattform betrieben und somit gegen das Vereinigungsverbot verstoßen. Am 17. Januar 2023 kam es in diesem Zug zu Hausdurchsuchungen bei Radio Dreieckland in Freiburg sowie bei zwei Mitarbeitern. Nachdem das Landgericht Karlsruhe die Eröffnung der Anklage gegen den Autor des Textes nicht zugelassen hatte, setzte die Staatsanwaltschaft den Feldzug gegen die Pressefreiheit fort und legte gegen den Beschluss wiederum Beschwerde ein. Es kam zu einer skandalösen Entscheidung des Stuttgarter Oberlandesgerichts. Der Artikel samt Link auf die Archivseite sei Propaganda und damit nicht von der Pressefreiheit gedeckt, sondern eine strafbare Unterstützung der Vereinigung. Zudem sei es überwiegend wahrscheinlich, so das Gericht, dass die verbotene Vereinigung linksunten.indymedia fortbestehe und die Archivseite betreibe. Eine Einschätzung, die sich zum Beispiel auch nicht mit der Einschätzung des Bundesinnenministeriums gedeckt hatte, das erklärt hatte, keine Erkenntnisse über eine Fortführung von Indymedia linksunten zu haben. Das Landgericht hatte sich auf 40 Seiten akribisch mit der Aktenlage auseinandergesetzt, recherchiert, abgewogen und die Rechtsprechung vom BGH und dem Bundesverfassungsgericht einfließen lassen. Das Oberlandesgericht zitierte seitenweise einfach nur Wikipedia, hatte damals die Strafverteidigerin Angela Fomaniak erklärt. Diesen äußerst fragwürdigen Beschluss hatte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am 2. August 2023 noch einmal genutzt, um erneut äußerst brutal gegen die ursprünglichen Beschuldigten im Links-Unten-Verfahren vorzugehen. Laut Autonome Antifa Freiburg hatten Einheiten der Polizei die Eingangstüren von vier Wohnungen aufgebrochen. Sie seien dann maskiert und schreiend in die Wohnungen gestürmt und hätten die angetroffenen Beschuldigten gefesselt. Das alles fand statt, ohne neue Erkenntnisse gegen die Personen zu haben, die angeblich für das Archiv von links unten in die Media verantwortlich sein sollen. Und nun wurde, wie die Antifa am 9. Juni vermeldete, am 8. Mai 2025 auch das für dieses Vorgehen notwendige Ermittlungsverfahren eingestellt. Bei der Autonomen Antifa Freiburg heißt es dazu: Das LKA Baden-Württemberg hat zwei Jahre lang erfolglos versucht, die rund 180 hauptsächlich digitalen Asservate auszuwerten. Es ist eine neuerliche Ohrfeige für das grundrechtsfeindliche Vorgehen der Karlsruher Staatsanwaltschaft um Manuel Graulich. Die nächste Ohrfeige wird, so hoffen wir, eine noch ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sein. Mit ihr wollen wir, unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, feststellen lassen, dass nicht nur die Durchsuchung in den RDL-Räumlichkeiten und bei unserem Geschäftsführer, sondern auch die Hausdurchsuchung bei unserem Redakteur, der die Meldung verfasst hat, rechtswidrig gewesen ist.
Am 9. Juni gab es in Freiburg eine Solidaritätskundgebung für Maya, eine nicht-binäre antifaschistische Person, welche am 5. Juni in Hungerstreik getreten ist. Maya ist eine der gefangenen Personen des sogenannten Budapest-Komplexes und befindet sich derzeit unter menschenrechtsverletzenden Bedingungen in Budapest in Untersuchungshaft. Von der Freiburger Kundgebung hören wir zunächst den Text der Budapest Antifascist Solidarity Committee.
Am Donnerstag, den 5. Juni 2025, ist Maya im Budapester Gefängnis in den Hungerstreik getreten. Maya reagiert damit darauf, dass die Entscheidung über den Antrag auf Verlegung in den Hausarrest einen Tag zuvor verschoben wurde und fordert die Rücküberstellung nach Deutschland. Maya ist eine Antifaschistin aus Jena und wurde im Dezember 2023 in Berlin verhaftet. Weil Maya am Rande des Neonazis-Events Tag der Ehre in Ungarn im Februar 2023 Neonazis angegriffen haben soll. Im Juni 2024 wurde Maya in einer skandalösen Blitzaktion nach Budapest ausgeliefert. Das Bundesverfassungsgericht urteilte dann später, dass die Auslieferung rechtswidrig war. Also die waren sich wohl bewusst, was sie da tun, und haben Maya nach Budapest entführt. Genau, diese Entscheidung ist bis heute ohne Konsequenzen geblieben. Also seitdem ist Maya dort in Isolationshaft. Keiner der Verantwortlichen wurde zur Verantwortung gezogen und Maya sitzt bis heute seit fast einem Jahr in Budapest im Knast. Im Budapester Gefängnis muss Maya die widrigsten Haftbedingungen erdulden. Die Hungerstreikerklärung von Maya sind die zahlreichen Missstände auch aufgezählt. Die Hungerstreikerklärung lesen wir gleich auch noch vor. Seit fast einem Jahr hat Maya fast gar keinen Kontakt zu Mitgefangenen. Der einzige sinnvolle menschliche Kontakt sind die Besuche des Anwalts und der Familie, die jedes Mal den weiten Weg aus Deutschland auf sich nehmen müssen. Der systematische Entzug von menschlichem Kontakt ist eine Form der weißen Folter. Also Folter, die keine körperlichen, aber enorme psychische Spuren hinterlassen. Und genau, man kann auch sagen, deswegen ist Maya auch ausgeliefert worden, weil es da einfach andere Methoden gibt, um Menschen Schaden zuzufügen. Das muss ein Ende haben und deswegen ist Maya in den Hungerstreik getreten. Aus diesen Gründen hätte Maya auch nie nach Ungarn ausgeliefert werden dürfen. Deswegen zeigt sich Maya in der Hungerstreikserklärung auch mit den anderen beschuldigten Antifaschistinnen solidarisch und erklärt, dass niemand weiteres nach Ungarn ausgeliefert werden darf.
An der Soli-Kundgebung für Maya die Hungerstreikerklärung von Maya selbst.
Okay, ich lese jetzt die Hungerstreikserklärung, die Maya vor Gericht verlesen oder gesprochen hat. Sehr geehrtes Gericht, sehr geehrte Mitmenschen, ich möchte Sie wissen lassen, mein Protest verstummt nicht. Nein, ich trete in den Hungerstreik. Es ist die Konsequenz aus dem, was ich seit anderthalb Jahren erfahre, als ich im Knast lebendig begraben wurde. Ich möchte erzählen von heute Nacht, in der meine Augen plötzlich flimmerten und mich ein helles Licht aus dem Schlaf riss. Doch davor hatte ich einen Traum, in dem ich dachte, ich wisse nicht mehr, wo ich sei. Das Ich irrte durch die Gänge eines Gebäudes. Es vermochte nicht stehen zu bleiben, floh, aber fand keine Tür, die sich öffnen ließ. Also stieg das Ich die Treppen herauf und herunter. Es erschöpfte. Der Verstand versuchte zu analysieren. Doch das Ich drehte sich im Kreis, schlug gegen die Wände. In dem Traum war ich allein. Ich hörte bloß dumpfe Stimmen, voller Wut und Trauer, die mich berührten, als seien sie Sonnenstrahlen. Dann riss mich ein helles Licht aus dem Schlaf, nur 2 Sekunden lang, und die Deckenlampe erlosch wieder. Die Schritte des Beamten verhallten. Ich lag wach und hatte Angst davor, wieder in den Traum zurückzukehren. Dabei spiegelt er doch bloß das wider, was ich seit 18 Monaten erlebe. Vor 4 Monaten stand ich schon einmal hier und sprach aus, was ich im ungarischen Gefängnis erlebe. Die weiße Folter der Isolationshaft, das Entzug menschlicher Nähe, das Fehlen von Sonne und Licht, die mangelnde Gesundheitsfürsorge, die Ignoranz gegenüber meinem Wunsch zu lernen und zu studieren, die tägliche Erniedrigung, mich nackt auszuziehen und durchsuchen zu lassen, die psychische Gewalt, das Herausreißen aus menschlichen Beziehungen und das Verbot, um den Verlust eines geliebten Menschen zu trauern. Ich fragte nach meinem verfassungsmäßigen Recht auf Gleichberechtigung, nämlich die vollständige Übersetzung meiner Akten. Ich fragte, was diese Art, mich in Ketten zu legen und hier vorzuführen, bezwecken soll. Nicht erst seit heute Nacht weiß ich, das ertrage ich nicht mehr. Ich weiß, damit bin ich nicht alleine. Wir alle wachen in einer Welt auf, in der sich möchtegern DemokratInnen und AutokratInnen über Menschenrechte hinwegsetzen, mit Menschenleben spielen, um ihren Hass zu schüren und sich das Recht anmaßen, die Würde eines jeden Menschen erneut in Frage zu stellen. Dabei gab es mal die Idee eines friedvollen Lebens für alle. Der Weg dorthin scheint heute jedoch fern. Seit Wochen wache ich auf und stelle fest, ich bin in einem Land gefangen, dessen Verfassung von nun an keine queeren Menschen mehr kennt. Ich habe in diesem Land keine Verfassung, denn die Verfassung kennt mich nicht. So sitze ich voller Schrecken wach und muss mir anhören, dass niemand für die rechtswidrige Auslieferung von vor einem Jahr Konsequenzen erfährt. Dass sich niemand darum bemüht, dem Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden und meine Rücküberstellung zu ermöglichen. Auch wenn ich im Gefängnis alleine bin, weiß ich mich an eurer Seite. Wir alle sehen die Welt, in der Kriegsverbrecher Militärparaden erhalten, in der Gier, Macht und Reichtum eine Tugend sind, in der Geiseln und Zivilisten sterben, weil ihnen beiden ihre Menschlichkeit aberkannt wird. Die Verantwortung dafür ist universell. Auch wenn ich nicht überall handeln kann, mein Tun begrenzt ist und ich mir nicht anmaßen kann, für einen weit entfernten Menschen Entscheidungen zu treffen, so kann ich aber doch seine Würde achten und ich kann dort handeln, wo ich bin. Ich kann fragen, ist das, was mich umgibt, mit Gewissen und Moral vereinbar? Die Antwort wird kein Schweigen erlauben. Seit meiner Inhaftierung protestiere ich. Ich widerspreche, weil in meinen Augen etwas gehörig aus dem Ruder gerät, wenn AntifaschistInnen auf die Art und Weise verfolgt werden wie im Budapest-Komplex. Ein Staat, der es sich erlaubt, mir meine Freiheiten zu nehmen, hat dennoch meine Menschenrechte und meine körperliche Unversehrtheit zu achten. Beides ist nicht der Fall. Solange sich dies hier nicht ändert und solange diese Missstände nach wie vor auch anderen Menschen drohen, werde ich nicht schweigen. Ich bin in den unbefristeten Hungerstreik getreten, um zu verdeutlichen, was hier schiefläuft und dass ich nicht mehr kann. Ich kann dieses Spiel nicht mehr mitspielen und diese Missstände nicht mehr aushalten. Ich habe eine Würde und die bewahre ich mir. Ich habe alle Voraussetzungen erfüllt, damit meine Forderung, diesem Prozess von zu Hause beizuwohnen, nachgekommen werden kann. Doch ich werde ignoriert. Wenn jetzt behauptet wird, ich entziehe oder verweigere mich durch meinen Hungerstreik, dann verstehen Sie mich falsch. Ich bin bereit für einen Diskurs vor Gericht oder anderswo, aber eben auf Augenhöhe unter fairen und rechtsstaatlichen Bedingungen. Was auch passiert, ich vergesse nicht. Ich bin Antifaschistin, weil es die Notwendigkeit dazu gibt. Ich bin Maya, weil es das Einzige ist, was ich sein kann. Und ich werde darum kämpfen, dieser Welt erhalten zu bleiben als Kind, Freundin und Gefährtin. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Weitere Reden von der Soli-Kundgebung für Maya in Freiburg am Montag könnt ihr auf rdl.de nachhören. Für ihren Parteitagsbeschluss, sich der Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus anzuschließen, wurde die Linkspartei scharf kritisiert. Die Jerusalemer Erklärung wurde 2021 als Gegenposition zur Arbeitsdefinition der IRA, der International Holocaust Remembrance Association, verabschiedet. KritikerInnen sehen in ihr eine politische Verteidigung sogenannter Israel-Kritik und der BDS-Kampagne, der Boykottbewegung gegen den jüdischen Staat. UnterstützerInnen der Jerusalemer Erklärung wiederum kritisieren eine Instrumentalisierung der IRA-Definition. Mit ihr lasse sich die Kritik an Israel pauschal als antisemitisch delegitimieren. Über den Streit um diese konkurrierenden Antisemitismus-Definitionen konnte Radio Dreieckland zunächst mit Lars Renzmann sprechen. Er ist Antisemitismusforscher und Lehrstuhlinhaber an der Uni Passau. Unter anderem hat er eine kritische Analyse der Jerusalemer Erklärung für die Amadeo-Antonio-Stiftung veröffentlicht.
Ist denn diese harsche Reaktion nicht auch übertrieben. So war es zum Beispiel in der Taz zu lesen. Es kann ja nicht antisemitisch sein, sich für eine bestimmte Definition von Antisemitismus auszusprechen und eine andere abzulehnen.
Nein, das an sich ist nicht antisemitisch. Ich glaube, daran zielt auch nicht der Vorwurf. Das Problem ist ja, was soll das Ganze? Von IRA selbst weiß ich es, dass mittlerweile über 1000 Parlamente, Institutionen, Parteien, das Europaparlament sich ja die IRA unterschrieben haben. Das soll nicht heißen, dass man eine bestimmte wissenschaftliche Definition gegenüber einer anderen bevorzugt, sondern es geht darum, ein Zeichen zu setzen, grundlegend auf dem Stand der heutigen Zeit auch kamouflierte Formen des Antisemitismus, einschließlich des israelbezogenen Antisemitismus, abzulehnen und das auch deutlich zu machen. Warum man jetzt als Partei per Mehrheitsbeschluss eine hoch umstrittene, inhaltlich extrem widersprüchliche, semantisch, politisch aufgeladene Erklärung, es ist ja eine Erklärung, die heißt Jerusalemer Erklärung, verabschiedet und man sich auf die beruft, das ist ein Zeichen der Öffnung gegenüber antisemitischen Positionen, der Relativierung des israelbezogenen Antisemitismus, ist ein politisches Zeichen der Linkspartei. Und von daher sind die Reaktionen, die es darauf gibt, die kritischen Reaktionen, aus meiner Sicht nur allzu verständlich.
Du hast jetzt schon die IHRA erwähnt, die IHRA-Definition, also von der International Holocaust Remembrance Association. Die IHRA-Definition ist aber durchaus umstritten, oder zumindest sagen viele Leute, dass die IHRA-Definition umstritten wäre. Ich zitiere mal Peter Ulrich, der in einem Interview im Neuen Deutschland gesagt hat, also beide Definitionen, sowohl diese IHRA-Definition als auch die Jerusalemer Erklärung, unterscheiden zwischen antisemitischer und nicht antisemitischer Kritik an Israel. Aber er kritisiert, bei der IHRA geht alles durcheinander. Da stehen viele Dinge, die je nach Kontext antisemitisch sein können oder auch nicht. Viele Anwender nehmen diese dann pauschal als Kriterien für Antisemitismus. Die IHRA lässt sich meines Erachtens sehr leicht gegen eine legitime Kritik an Israel instrumentalisieren. Ist da nicht auch etwas dran an dieser Kritik?
Nein, das ist eine sehr zutreffende Beschreibung von Peter Ulrich für seine eigene Definition, nämlich die Jerusalemer Erklärung. Die Jerusalemer Erklärung ist kriterienfrei, ist vollkommen willkürlich. Sie macht Dinge, die in einem wissenschaftlichen Diskurs, im sozialwissenschaftlichen Diskurs vollkommen inakzeptabel sind. Wenn wir Antisemitismus beschreiben, wie auch Rassismus oder andere Formen der Diskriminierung, dann gehen wir immer in der Forschung davon aus, was ist der objektive, der intersubjektiv geteilte Sinngehalt einer Aussage. Das muss erstmal die Beschreibung des Phänomens sein. Also es ist etwas antisemitisch, vollkommen unabhängig davon, was die Erklärung dafür ist, warum man sich so äußert. Es ist etwas antisemitisch, vollkommen unabhängig davon, was die Identität einer Person ist, die sich äußert, ob sie jetzt jüdisch oder palästinensisch ist. Wenn der Antisemitismus ist ein gesellschaftliches Phänomen und dieses Phänomen, wenn es auftritt, bezieht sich auf einen intersubjektiv, objektiv feststellbaren Sinngehalt, nicht auf die Identität oder auch die Intention eines Sprechers. Während die Jerusalemer Erklärung genau das behauptet, dass wir erst dann feststellen können, ob etwas antisemitisch ist, wenn wir die vermeintliche Intention eines Sprechers, einer Sprecherin erkennen können. Nun kann man Intentionen leider ganz, ganz schwer eruieren in der Sozialforschung. Die Identität einer Person ist auch nicht entscheidend. Auch Schwarze können sich rassistisch äußern, auch Judinnen und Juden können sich antisemitisch äußern, auch Frauen können sich sexistisch äußern. Auch die Identität ist kein Bestimmungskriterium, ob etwas rassistisch, sexistisch oder antisemitisch ist. All das tut die Jerusalemer Erklärung, und dann behauptet die Jerusalemer Erklärung in einer unglaublich schwammigen Formulierung, die semantisch alles offen lässt, die vollkommen der Willkür preisgibt. Antisemitisch ist etwas, das sich gegen Juden als Juden richtet. Was soll das heißen, Juden als Juden? Soll das heißen, wenn man sagt, Juden begehen einen Ritualmord, dann ist es antisemitisch. Und wenn man sagt, Zionistinnen begehen einen Ritualmord, ist es nicht mehr antisemitisch? Oder ist damit gemeint, weil sie Juden sind? Das wäre ein sinnvolles Kriterium, eine sinnvolle Begriffsfassung. Weil sie Juden sind, werden sie attackiert. Das steht in der IRA. Es ist sehr eindeutig, es ist sehr klar. Menschen, auch damit wird auch kamuflierter Antisemitismus einbezogen. Menschen werden attackiert, weil sie Jüdinnen und Juden sind. Auf dieser Grundlage, genauso wie es rassistisch ist, wenn jemand attackiert wird, bloß weil er schwarz ist. Aber das formulieren sie extra nicht, sondern sie schreiben Juden als Juden. Das heißt, sie lassen es semantisch offen, ob es nur um die ganz direkte Ansprache geht oder ob kamuflierter Antisemitismus auch möglich ist. Und so kann man durch die gesamte Jerusalem-Erklärung, auch durch die ganzen Kriterien gehen. Die gesamte Definition und die Kriterien sind vollkommen schwammig, vollkommen willkürlich und lassen es dann am Ende zu dem Einzelnen zu sagen, ob etwas antisemitisch ist oder nicht. Es gibt viele, die Jerusalemer Erklärung unterstützen, die sagen, naja, wenn da nicht Juden als Juden steht, dann sage ich eben, Zionisten sind blutrünstig, Netanjahu ist blutrünstig und dann ist es kein Antisemitismus mehr. Also sie berufen sich genau auf diesen Wortlaut der Erklärung und von daher ist die Jerusalemer Erklärung sowohl wissenschaftlich untauglich als auch politisch vollkommen problematisch. Die Frage der Instrumentalisierung der IRA, die IRA ist ganz eindeutig, und da hat in dem Punkt Peter Ulrich recht, ganz eindeutig unterscheidet sie zwischen antisemitischer Kritik an Israel und nicht antisemitischer. Sie sagt ganz eindeutig und ganz explizit, dass Kritik an Israel und an einer israelischen Regierung nicht antisemitisch ist, wenn sie vergleichbar ist mit einer Kritik, wie sie an irgendeinen anderen Staat angelegt wird. Nur die Herausstellung Israels, dass man sozusagen das Existenzrecht eines Staates, des Staates Israel, des jüdischen Staates, des kleinen, winzigen jüdischen Staates vollkommen in Frage stellt, dass man Israel mit dem Nationalsozialismus gleichsetzt. Das sind so diese Beispiele, um die es dann geht. Diese Beispiele werden als antisemitisch klassifiziert. Die IRA ist von daher ein durchaus taugliches und auch plausibles Instrument.
Das Interessante an der Debatte ist ja, dass sich die beiden Lager, wenn ich das mal so sagen kann, gegenseitig dieselben Vorwürfe machen. Also wenn man sich jetzt die Unterstützerinnen der Jerusalemer Deklaration anhört, was die so sagen, dann werfen die genau der IRA das gleiche vor, was du jetzt ihnen vorwirfst, dass es die sei eben inkonsistent etc. Wie erklärst du dir diese polarisierte Debatte?
Die IRA gab es ja zuerst. Die IRA ist entstanden in den 2000er Jahren. Da hatten wir schon einen sehr guten Stand in der Forschung zum kulturellen Rassismus, zu kamuflierten Formen des Rassismus, nicht nur dort, wo Schwarze als Schwarze angegriffen werden, sondern eben weil sie Schwarze sind. Das hat man in der Forschung, auch in der gesellschaftlichen Debatte zunehmend akzeptiert, zu sehen, dass es subtile Formen von Rassismus gibt, subtile Formen von Ausschluss. Und dann gab es die sogenannte Durban-Konferenz 2001, wo ganz offen antisemitische Angriffe unter anderem auch des israelbezogenen Antisemitismus in die Weltöffentlichkeit vorgedrungen sind. Und dann gab es Debatten darüber, einen Sensibilisierungsrahmen schaffen kann dafür, dass man Antisemitismus auch ähnlich wie institutionellen und kamuflierten Rassismus begrifflich macht. Die IRA ist von daher entstanden in den 2000er Jahren. Die IRA ist eigentlich, muss ich dazu klarstellen, es ist gar keine IRA-Definition, sondern es ist eine Working Definition zu Antisemitismus, die dann von der IRA, von der International Holocaust Remembrance Association, adoptiert worden ist. Also sie war nur die wichtige Institution, die das mit unterstützt hat und mit verbreitet hat. Das ist gar keine IRA-Definition insofern in diesem Sinne. Eine lange Entstehungsgeschichte und die Jerusalem Declaration, die jetzt diese Vorwürfe erhebt, die ist ja eine Reflexion erst vor wenigen Jahren im Kontext der BDS-Debatten entstanden. Es ist vor allen Dingen eine politische Verteidigung von BDS, so würde ich es interpretieren, so würde ich es sehen. Und in diesem Kontext gab es diese Reaktion und diese Vorwürfe. Und diese Vorwürfe der Inkonsistenz, die sind für mich nicht nachvollziehbar. Und von daher ist es nicht so, dass die eine Seite der anderen Seite das vorwirft, sondern es ist für mich so ein bisschen ein Dreh, wie wir es ja auch aus anderen politischen Kontexten der Rechten kennen, dass man einfach dem Gegner vorwirft, Fake News zu sein oder Desinformation zu verbreiten oder den Mund zu verbieten, wenn es eigentlich darum nicht geht. Diese Vorwürfe sind meines Erachtens einfach schlechtweg empirisch, sachlich nicht begründet und nicht haltbar.
Die AIRA-Definition ist ja eigentlich nicht als rechtsverbindliches Dokument gedacht. Es ist eine Arbeitsdefinition, wie du auch schon gesagt hast. Die Linkspartei kritisiert jetzt aber auch in ihrem Parteitagsbeschluss den zunehmenden Gebrauch der AIRA-Definition als juristisches Mittel, weil dies ein massives Einfallstor für autoritäres staatliches Handeln sei. So schreiben sie es. Siehst du hier eine Problematik?
Ja, insofern man sagt, man nimmt das als rechtsverbindliches Dokument für bestimmte Dinge, ist es natürlich durchaus problematisch. Inwieweit das jetzt sich um autoritäres staatliches Handeln handelt, das will ich mal dahingestellt sein. Aber wichtig ist, dass man natürlich auch gucken muss bei strafrechtlichem Verhalten, erst das ist auch eine neuere Entwicklung, dass man auf Motive schaut. Erstens sind viele Phänomene des Antisemitismus und Rassismus passieren unterhalb der strafrechtlichen Grenze und das ist auch unumstritten und darum geht es zu sensibilisieren. Das ist wichtig, dieses Gespräch darüber zu führen. Was ist Antisemitismus, was ist Rassismus? Und zweitens ist aber die Problematik durchaus auch eine des Strafrechts. Und da kann auch die AIRA helfen, natürlich zu sensibilisieren, dass wenn jemand Molotow-Cocktails wie seinerzeit auf die Wuppertaler Synagoge wirft, dass das nicht kein Ausdruck des Protestes gegen den Staat Israel ist, sondern dass das antisemitisch ist, dass da Jüdinnen und Juden in Deutschland für den Staat Israel, für die israelische Regierung kollektiv in Haftung genommen werden. All solche Dinge, darüber sensibilisiert die AIRA und da sensibilisiert die AIRA auch Staatsanwaltschaften und Politik und da ist es auch dann mithin eine strafrechtliche Frage. Von daher sind diese Angriffe und Behauptungen der Linkspartei doch sehr, sehr einseitig und wenig sensibel gegenüber der realen Situation in der bundesrepublikanischen Gesellschaft heute, der dramatischen Zunahme von Gewalt gegenüber und Straftaten gegenüber Jüdinnen und Juden, den Gewaltdrohungen, der Einschüchterung der jüdischen Gemeinde, die sich zu Recht in vielerlei Hinsicht allein und im Stich gelassen fühlt. Und da ist dieser Schwenk der Linkspartei sicherlich kein gutes Zeichen.
Abschließend möchte ich noch einmal auf einen Punkt eingehen. Du hast ja gesagt, viele Antisemitismusforscher, Forscherinnen haben auch ihre eigenen Definitionen. Ich würde jetzt mal daraus schließen, du würdest sagen, es kann keine abschließende Definition von Antisemitismus geben. Es gibt nicht die eine Definition, die für alle gilt. Gleichzeitig braucht es ja in der öffentlichen Debatte irgendwie einen Konsens darüber, was es als antisemitisch anzusehen und was nicht. Ja. Und eben auch in der juristischen Frage, wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Also was kann eine Definition von Antisemitismus hier eigentlich leisten? Was muss sie leisten und was kann sie vielleicht auch nicht leisten?
Absolut. Wissenschaftlich ist das natürlich alles immer ein Prozess. Deswegen hieß es ja auch ursprünglich auch Arbeitsdefinition. Aber die Definition, es geht ja eigentlich ja vor allen Dingen gar nicht um die Definition, ob das jetzt eine bestimmte Wahrnehmung ist von Jüdinnen und Juden, wie es heißt in der AIRA. Da können wir uns ja streiten, aber das ist ja letztens gar nicht relevant für die Fälle. Es geht ja hier eher um die Beispiele und Kriterien, die AIRA nennt. Und diese Beispiele und Kriterien dienen allerdings zur Sensibilisierung gegenüber auch den gegenüber antisemitischen Formen dessen, was Antisemitismus darstellt. Und da ist eben die Gleichsetzung des jüdischen Staates oder die Forderung seiner Zerstörung. Selbstverständlich sind das antisemitische Ausdrucksformen. Das stellt die Jerusalemer Erklärung in Frage und das stellt auch eben andere politisierte Angriffe gegenüber der AIRA in Frage. Und darum geht es eigentlich. Und Eigentlich ist aus der Sicht der empirischen Antisemitismusforschung und auch der großen Mehrheit der empirischen Antisemitismusforschung sind diese Fragen nicht wirklich strittig. Es ist nicht wirklich umstritten, ob das hierbei um Antisemitismus geht oder nicht. Wir können das in unter qualitativen, experimentellen und auch in der Umfrageforschung relativ deutlich feststellen, dass es hierbei um Antisemitismus geht und nichts anderes behaupten diese Kriterien der IRA. Von daher ist diese Politisierung der Debatte ein bisschen auf jeden Fall bedauernswert und eigentlich auch nicht wirklich verständlich und definitiv nicht hilfreich für die Bekämpfung von Antisemitismus in der Gesellschaft.
Das Freiburger Bündnis gegen Antisemitismus war unter vielen anderen Initiativen auch am 1. Mai in Freiburg öffentlich vertreten und sah sich dort aber Angriffen ausgesetzt. Mehr dazu hört er im folgenden Interview.
Am Telefon begrüße ich Konstantin von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Freiburg. Hallo Konstantin.
Ja, hallo, guten Tag.
Und zwar wollen wir sprechen über den 1. Mai. Ihr wart da ja mit einem Stand präsent auf dem Stühlinger Kirchplatz bei dem traditionellen DGB, Feierlichkeiten, sage ich jetzt mal. Zunächst einmal, was war denn für euch als DIK oder für dich persönlich die Motivation, sich am 1. Mai mit einem Stand auf dem Stühlinger Kirchplatz zu beteiligen?
Also die Motivation war die, dass wir zusammen in einem Bündnis sind, eben das Bündnis gegen Antisemitismus. Und wir hatten schon letztes Jahr einen Infostand dort und dieses Jahr auch. Und Anlass war eigentlich, dass vor 3 Jahren der DGB als zweiten Hauptredner auf der Bühne jemand hatte, von Palästina spricht. Und der dort eine üble Hetze gegen Israel abgehalten hat. Und da haben wir gedacht, da müssten wir doch mal Gegenstandpunkt auch da am DGB 1. Mai mal machen.
Mhm. Ihr wart also dann präsent mit eurem Stand. Welche Erfahrung konntet ihr sammeln, bis auf jetzt den Vorfall, zu dem wir gleich zu sprechen kommen werden?
Ja, also viele gehen ziemlich gleichgültig an dem Stand vorbei. Und es gab aber auch positive Reaktionen. Das waren aber meist Leute, die mehr oder weniger zufällig vorbeikamen. Ein besonderes nettes Ereignis waren welche in Urlaub aus Israel und die waren von Hashomer Hasair und es ist eine Arbeiterjugendbewegung in Israel und die haben da irgendwie den 1. Mai halt dann zufällig auch mitgekriegt in Freiburg und die sind an unseren Stand gekommen und die haben sich sehr gefreut, dass wir da waren.
Das ist schön, dass es auch positive Erfahrungen gab, die ihr mitnehmen konntet, denn jetzt wollen wir sprechen über eine nicht so tolle Erfahrung, die ihr machen musstet. Was ist denn aus deiner Sicht genau passiert?
Ja, also welche aus dem Umfeld von Palästina spricht und diese angliedernden Gruppierungen, die dann, wo sich die Demonstration formiert hat, an unserem Stand vorbeigekommen sind und da hat eine auf den Boden gespuckt und hat uns beleidigt und wir waren da sehr abgelenkt und in der Situation ist einer auf einmal hervorgesprungen und hat an den Stand gekickt, hat aber nicht gut getroffen und hat dabei aber auch eine Israel-Fahne abgerissen und ist dann abgehauen. Wir sind natürlich sehr erschrocken, aber die Fahne konnten wir gleich ersetzen. Wir haben mit sowas eigentlich gerechnet und haben eine Ersatzfahne dabei gehabt, die wir dann wieder aufgestellt haben.
Auf dem Stühlinger Kirchplatz ist ja am 1. Mai sehr viel los und ein großes Gedränge. Wie waren denn die Reaktionen von Umstehenden, die das mitbekommen haben?
Also es waren viele, die so getan haben, als ob es denen nichts angeht und haben sich abgewendet. Aber einer, eher auch nicht aus dem Umfeld von der Reformlinken und EGB hat es gesehen und kam an den Stand und hat gesagt, ja, sage mal, was ist denn hier los? Ja, wollt ihr da jetzt nichts unternehmen? Und wir haben gesagt, ja, das sind eigentlich sehr übliche Provokationen, die wir da immer einstecken müssen. Ja, dann gehe ich zur Polizei und zeige das an. Und dann ist der halt gegangen und hat eine Anzeige erstattet.
Wie bewährt, also du hast es schon ein bisschen angerissen, ihr habt schon mit ähnlichen Reaktionen gerechnet. Wie bewertest du den Angriff, der dann tatsächlich auch stattgefunden hat?
Naja, ich würde mal sagen, dass diese Leute doch immer aggressiver werden, wohl in Verbindung mit dem, dass ihre Mobilisierungskraft ja auch in der letzten Zeit sehr abgenommen hat. Es sind ja immer nur noch ein paar wenige, die da zu denen ihren Demonstrationen gehen, und entsprechend steigt bei denen natürlich der Wut und der Hass, und dann kommt es halt zu solchen emotionalen Reaktionen. Bei denen geht es ja auch weniger um jetzt politische Inhalte, die wollen halt ihren Hass freien Lauf lassen. Man sieht es ja auch, wie sie sich ausdrücken, und ja, ich würde sagen, die Stimmung bei denen wird aggressiver.
Du hast es schon erwähnt mehrfach, aber vielleicht doch nochmal ins Detail. Letztes Jahr wart ihr ebenfalls mit einem Stand präsent und dort soll es ja ebenfalls nicht so angenehm für euch gewesen sein. Auch aus dem eben angesprochenen Umfeld soll es, ja, sage ich jetzt mal, zumindest hitziger geführtere Diskussionen gegeben haben. Bis jetzt eben der, wo es dann wirklich einen physischen Angriff gab, also die Lage hat sich äußerst zugespitzt. Wie bewertest du die Situation im Hinblick auf die Gefahrenlage? Weil ich meine, Gruppen wie Palästina spricht Freiburg, wie auch Students for Palestine sind ja mittlerweile an vielen Mobilisierungen der linken Szene beteiligt.
Ja, da würde ich sagen, das wird aggressiver. Es ist halt die große Problematik, dass der DGB doch im günstigsten Fall so eine Scheinneutralität wahren will. Aber insgesamt ist es denen halt auch doch sehr lästig, dass wir da sind und sie wollen halt ihre Ruhe haben bei ihrem 1. Mai. Obwohl sie sich ja eigentlich des Kuckucks Ei ins Nest geholt haben, dass sie die ja da eingeladen haben seinerzeit zum 1. Mai.
Hast du da irgendwelche Reaktionen von DGB und Co. Vernehmen können, wie sie zu dieser Aktion gestanden haben oder wie sie diese Aktion bewerten?
Der selber nicht. Die haben so gemacht, als ob es nichts angeht.
Das Freiburger Bündnis gegen Antisemitismus zu Angriffen gegen sie am 1. Mai in Freiburg. Der Autor des Interviews möchte dazu Folgendes noch ergänzen. Auch wenn es hier ohne Erwähnung geblieben ist, weil der Angriff auf das Bündnis gegen Antisemitismus und die Bewertung der Angegriffenen im Fokus des Interviews standen und es nicht explizit erwähnt wurde, die Leiden der Bevölkerung aller Gesellschaften, sei es die in Israel, sei es die in Palästina, haben Berechtigung gesehen und geäußert zu werden. Niemand wird in dem Kontext auch in Frage stellen, dass viele Menschen in Gaza enorm an den Kriegsentwicklungen leiden, unabhängig davon, welche Begriffe für diese Entwicklung genutzt werden. Problematisch wird es jedoch dann, wenn Menschen beispielsweise für Regierungshandeln oder das des Militärs verantwortlich gemacht werden und Gewalt gegen entsprechend als Feind markierte Personengruppen legitimiert wird. Welche Schule brauchen wir? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Informations- und Diskussionsveranstaltung vergangene Woche an der Pestalozzi-Realschule. Das Roma-Büro Freiburg, der Sinti-Verein Freiburg und die Bildungsberatung für Sinti und Roma Freiburg hatten eingeladen, sich mit den Anliegen von Kindern aus Roma-Familien sowie Angehörigen anderer Minderheiten bei der Schulbildung auseinanderzusetzen. Die Bildungsberatung für Sinti und Roma in Freiburg besteht seit 10 Jahren. Mitbegründerin Kriassa Reinhardt erzählt im Interview von alten Ängsten, neuen Herausforderungen und ersten Erfolgen.
Was war damals die Situation oder der Anlass, das ins Leben zu rufen.
Ich habe das mit dem Thomas Wall zusammen gemacht. Wir haben das gemacht, weil unsere Sinti-Community, halt vor allem meine Sinti-Community in Weingarten, dass jemand da ist, wo sie kennen und vor allem halt für mich auch viel einfacher ist, so eine Brücke zu bauen, von den Sintis zu sprechen oder zu hantieren, wenn irgendwas ist, dass ich einfach, dass sie ein, wie kann man denn das sagen, dass sie einfach jemand haben, wo sie auf die zukommen können, um mit mir darüber zu sprechen. Und das bin ich die Erste gewesen, wo das gemacht hat. Und das habe ich dann ins Leben gerufen mit dem Thomas Wall zusammen. Habe das dann am ganz am Anfang habe ich das ehrenamtlich gemacht. Und dann haben wir gesehen, dass sich das sehr bewertet hat. Und seitdem bin ich ja jetzt Bildungsberaterin in Freiburg. Mehrere Schulen, Pestalozzi, Figelius, Adolf-Reichwein-Schule. Wir sind echt in mehreren Schulen vorhanden jetzt.
Und für wen fühlen Sie sich alles zuständig? Also kommen zu Ihnen vor allem SchülerInnen, Lehrkräfte, Eltern?
Ja, genau, das ist ja so. Deswegen bin ich ja die Brückenbauerin zwischen den dreien. Ich sag mal so, ich bin wie so eine Brückenbauerin, wo dann den Brücken so, dass die Eltern mit den Kindern zu mir kommen können oder eher dann auch die Kinder, wenn die Probleme haben oder die Lehrer, weil die Lehrer dann sagen, Mensch, Frau Reiner, da haben wir da und da was, können Sie uns da helfen? Weil ich bin doch eher dann als Sinti-Beauftragterin dann eher so lockerer oder nicht so vielleicht so streng wie so ein Lehrer, sagen wir mal so. Und deswegen ist bei mir halt dann ganz viel einfacher. Da machen sie ja Spaß noch mit mir und dann ist gut. Die Kinder sind da voll und ganz, gehen dann auf, wenn sie bei mir im Büro sitzen. Ja.
Und mit welchen Problemen kommen die Leute zu Ihnen?
Sagen wir mal so, die Lehrer kommen meistens immer zu mir, weil die Kinder vielleicht nicht in die Schule gekommen sind oder mehrere Tage gefehlt haben. Oder wie auch schon erwähnt worden ist, wenn die Ausflüge machen und die Kinder dürfen nicht mitgehen. Bei unserer Sinti-Community ist das immer so, dass die Ängste einfach noch so stark sind, dass die nicht die Kinder mitgehen lassen. Und da sind die Lehrer, wo dann zu uns dann kommen oder zu mir dann kommen und sagen, die haben da ein Problem. Oder eher, dass die dann sagen, wir haben Probleme mit dem Kind und dann bin ich dann dafür verantwortlich, mich dann mit dem Kind so hinzusetzen und dann mal fragen, was da los ist.
Weil Sie gerade die Ängste angesprochen hatten, Herr Wald hat vorhin eben angesprochen, dass viele der Probleme aus einer Traumatisierung herrühren durch jahrhundertelange Verfolgung und bis hin zum Genozid im Holocaust.
Ja, das war so, ja.
Und wie wirkt das nach oder wie äußert sich das und wie wird das vielleicht auch angegangen oder wie kann man damit umgehen?
Ich kann jetzt nur so sagen, wir bei uns, so ist das irgendwie so normal, die Ängste sind da, wir kennen es auch gar nicht anders, weil mein Opa war ja selber in Auschwitz und der hat immer so nicht immer viel erzählt, weil er darüber nicht uns erzählen wollte, aber wir haben das mitbekommen, wenn er war mal mit seinen Brüdern oder irgendwie besprochen hat oder irgendwie, dann haben die dann ein bisschen haben wir rausgehört und dann später, wo ich dann älter wurde, habe ich das erst so begriffen, warum die Ängste so da sind. Und die Ängste bleiben ganz stark bei den Sintis. Ich glaube, das ist so schon wie vererblich, sage ich immer, so eine Vererblichkeit oder so, dass man das einfach, ich gebe das dann jetzt weiter wieder an meine Kinder, aber manche verstehen das dann vielleicht anders, aber wir, für uns ist das immer so normal. Und der Außenstehende versteht es aber nicht so ganz, weil vielleicht eben, dass das halt gerade auch immer die Ängste, weil das früher dann auch so war, dass die Kinder einfach entnommen wurden. Und deswegen ist das bei uns einfach unser Sinti-Platz, unser Zuhause, unsere Geborgenheit für unsere Kinder ganz wichtig halt. Ja.
Das Bildungsbüro besteht ja jetzt seit 10 Jahren. Vorhin ist schon so ein bisschen die Diskussion aufgekommen, was sich jetzt getan hat in den 10 Jahren. Wie schauen Sie zurück auf diese Zeit? Was haben Sie für ein Gefühl, was haben Sie erreicht?
Entwicklung, es ging langsam voran, muss ich echt sagen. Aber wir haben gemerkt, dass jedes Jahr wir ein Gesicht bekommen haben. Gesicht bekommen fand ich, dass die Leute wissen, wenn die dich sehen und dich auch einladen, wer du bist. Und dass wir als Sintis einfach jetzt, auch jetzt vom Sinti-Verein, einfach Gehör bekommen. Und das ist sehr wichtig. Und das sieht man, das, was jetzt draus geworden ist in den 10 Jahren. Es ist jetzt sehr viel draus geworden. Deswegen merkt man halt, wir haben jetzt schon was erreicht.
Und Menschen, die vielleicht betroffen sind oder die ein Kind in der Schule haben, wie können die sich an Sie wenden oder was können die machen?
Die können jederzeit mich telefonisch kontaktieren. Da bin ich immer rundum eigentlich erreichbar. Man hat seine Sprechzeiten, aber das gilt bei uns so eigentlich nie, bei unseren Sintis, weil wir sind halt auch wirklich 99,9% Verwandtschaft. Deswegen der Onkel, der Cousin, die Verwandtschaft ist halt immer erreichbar. Und deswegen, wenn irgendwas ist, bin ich halt immer am Telefon. Da hat man eigentlich gar keine 6 Stunden, sondern manchmal auch 12 bis 15 Stunden Arbeit. Und dann denkt man manchmal, oh, was hat man heute gearbeitet? Sehr viel, ob man am Telefon war oder auch bei denen zu Hause war. Man kriegt dann vieles auch mit, dass man, wie man den Leuten dabei helfen kann. Und da sieht man halt auch schon, es hat sich sehr viel, dass die Leute jetzt auch, die Lehrer oder so, auch auf uns sehr zurückgreifen. Und das ist so, so wichtig jetzt. Man sieht jetzt auch vom Sinti-Verein, dass wir auch hier Gehör bekommen mit den ganzen Parteien oder irgendwie Schulen oder ganzen, dass sie jetzt wissen, man kann sich an uns wenden. Das ist sehr gut und sehr wichtig auch für uns. Ja.
Sie haben ja, habe ich gesehen, einen eigenen Bericht erstellt, einen Diskriminierungsbericht im konkreten Bezug auf Bildung. Mit auch sehr konkreten Forderungen. Wollen Sie die vielleicht nochmal sagen? Wie würden Sie sich wünschen, wie würden Sie sich vorstellen, dass die Schule aussieht?
Ich muss sagen, die Schulen haben sich sehr gebessert. Wirklich sehr gebessert. Weil mittlerweile, wenn man so sieht, was ich vor vielen Jahren, wo ich noch zur Schule gegangen bin, wie die Zeit war, dann hat man schon gemerkt, sagen wir mal so, die Diskriminierung ist immer noch da. Egal, manchmal, wenn ich auch einen Job gehabt habe und die meinen Nachnamen gehört haben, haben die mich immer diskriminiert und das hat man immer gemerkt. Und das hat mir auch sehr weh getan, weil ich bin eigentlich eine Freiburger Poppele. Und das hat mir immer so weh gemacht, weil ich gedacht habe, die Leute schauen dich immer so an, wie wenn du immer was tun würdest, was Schlimmes. Aber das geht so nicht weiter. Und deswegen finde ich halt... Es hat sich sehr viel getan in den Schulen vor allem. Die Leute kommen auf einen zu und versuchen auch mit demjenigen gut auszukommen, egal was er ist. Und es ist halt jetzt in den 10 Jahren jetzt viel passiert und man merkt, dass es auch sehr gut angekommen ist jetzt.
Der Rüstungskonzern Rheinmetall kann derzeit ganz besonders große Profite feiern. Aber wie sieht es mit der Geschichte dieses Konzerns aus? Beim Marburger Ostermarsch hielt Ortwin Schäfer eine Rede, die sich mit dieser Geschichte beschäftigte. Eine Aufnahme von Radio Unerhört.
Wir erleben zurzeit ein kaum für möglich gehaltenes Ausmaß an Aufrüstung und Militarisierung. Der deutsche Staat rüstet sich zu einer gewaltigen Kriegsmaschinerie auf. Aber nicht nur das, auch die Zivilgesellschaft von jung bis alt soll kriegstüchtig gemacht werden. Die Erinnerung daran, dass deutsche Aufrüstung und Militarisierung der Vergangenheit zu 2 Weltkriegen mit Millionen von Toten geführt hat, dass deutsche Waffenkonzerne und Banken tief in den faschistischen Staat Hitlers verstrickt waren, ist für Zwecke der Kriegsertüchtigung aus der Sicht der Herrschenden allerdings mehr als lästig und es gilt daher, diese zu entsorgen. Anlässlich des heutigen Osterspaziergangs möchte ich am Beispiel des größten deutschen Waffenkonzerns Rheinmetall zeigen, wie erstens die tiefe historische Verstrickung dieses Unternehmens in den faschistischen deutschen Staat aktuell systematisch ausgeblendet wird, um durch Whitewashing für größere gesellschaftliche Akzeptanz dieses Waffenkonzerns zu sorgen. Zweitens versuche ich zu verdeutlichen, wie der militärisch-industrielle Komplex, das heißt die enge Vernetzung des deutschen Staates mit der Rüstungsindustrie und dem Finanzkapital, nach seiner Zerschlagung 1945 sich erneut etablierte und heute seine volle gefährliche Macht entfaltet. Montag, der 12. Februar 2024, also heute vor fast genau einem Jahr, ist ein großer Moment in der Firmengeschichte der Firma Rheinmetall. Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius sind gekommen, um in einem feierlichen Akt den Spatenstich des neuen Zweigwerks in Unterlüß zu vollziehen. Genau an dem Ort, an welchem die Geschichte der Waffenschmiede vor 125 Jahren im Jahre 1899 begann. 200.000 Artilleriegeschosse pro Jahr, dazu Komponenten und Sprengstoff für Raketenartillerie, sollen hier zukünftig produziert werden. Scholz zeigt sich in seiner Dankesrede beeindruckt. Stolz könnten die Mitarbeiter in Anbetracht dieses Vorhabens auf sich sein. Arbeiten sie doch für das Wohl des Volkes, wofür Scholz sich ausdrücklich bedankt. Ein Seitenhieb auf die CDU kann sich Scholz nicht verkneifen, behauptete doch ein CDU-Parteitag 1959, dass Unterlüß ein, Zitat, Dorf ohne Acker und Vieh sei. Zuerst eine Eisenbahnersiedlung und dann Industriestandort. Wie so oft ist auch in der Rede von Scholz das eigentlich Bemerkenswerte, worüber nicht gesprochen wird, sondern was geflissentlich übergangen wird. Und in diesem Fall die Firmengeschichte zwischen 1899 und 1959. Ende August 1944, 80 Jahre vor dem feierlichen Akt, wurden hier in Unterlüß zwischen 400 bis 800 jüdische Frauen und Mädchen aus Auschwitz in das Lager Tannenberg des 30 Kilometer entfernten KZ Bergen-Belsen interniert. Die Frauen wurden unter anderem zur Arbeit in der Munitionsfabrik Rheinmetall-Borsig gezwungen. Sie lebten abgeschottet und isoliert und litten unter mangelhafter Ernährung. Es gab in der Munitionsfabrik keine Schutzvorrichtungen, sodass die Frauen giftige Chemikalien einatmeten, sich so vergifteten und durch Verätzungen schwere gesundheitliche Schäden erlitten. Ein weiteres dunkles Kapitel begann dann am 25. August, ebenfalls 1944. Der Landrat des Landkreises Celle traf mit der Rheinmetall Borsig AG eine Vereinbarung. Der Konzern verpflichtete sich, bis zu 60 stillende sogenannte Ostarbeiterinnen in einer Baracke aufzunehmen. Hauptzweck dieses Barackenspeziallagers war die möglichst umgehende Rückführung der Mütter nach der Niederkunft in den Zwangsarbeiterproduktionsprozess. Es war nicht erwünscht, dass die Kinder überlebten. Ein Großteil von ihnen wurde gezielt durch Vernachlässigung getötet. Von 131 in Unterlüß geborenen und registrierten Kindern verstarben nach den bisher bekannten Unterlagen mindestens 62 Säuglinge. Zu den Vorgängern des heutigen Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall, Armin Papperger, zählte unter anderem Waldemar Pabst. Pabst gilt als Schlüsselfigur der deutschen Konterrevolution und war zuvor leitender Offizier der Gardekavallerie-Schützendivision, gemeinsam mit Gustav Noske hauptverantwortlich für die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Januar 1919. Pabst wurde 1932 Direktor zur besonderen Verwendung der Generaldirektion von Rheinmetall. Der Konzern gründete zu dieser Zeit Scheinfirmen in der Schweiz, um die Bestimmung des Versailler Vertrags zur Demilitarisierung des Deutschen Reichs zu unterlaufen und um so die Wiederaufrüstung voranzutreiben. Durch den Aufkauf von Borsig Berlin 1933 hatte sich Rheinmetall zur größten Waffenschmiede Deutschlands entwickelt. 1936 fusionierten beide Konzerne zur Rheinmetall-Borsig AG. 1938 übernahm die Reichswerke Hermann Göring die Aktienmehrheit von Rheinmetall-Borsig und Rheinmetall war nun somit ein reiner Staatsbetrieb. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte Rheinmetall-Borsig, was die Zahl der beschäftigten Arbeiter und Angestellten betrifft, die Firma Krupp überholt. Ab 1936 war Helmut Rönnert Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall. Rönnert wurde ab 1932 Mitglied der NSDAP. Er war befreundet mit dem Juristen Karl Rasche, der wiederum in zahlreichen Vorstands- und Aufsichtsratsposten deutscher Unternehmen tätig war. Rasche trat ebenfalls 1932 in die NSDAP ein. Ab August 1935 war Rasche im Vorstand der Dresdner Bank und ab 1938 SS-Mitglied. Ab 1940 saß Rasche zudem bei Rheinmetall im Aufsichtsrat. So entstand zwischen Rheinmetall-Borsig und der Dresdner Bank ein enges Netzwerk. Rönnert und Rasche waren dabei im Freundeskreis Heinrich Himmler, was ihnen bis in die Staats- und Parteispitze der Faschisten hervorragende Kontakte ermöglichte. Die Dresdner Bank entwickelte sich zur Hausbank der NSDAP und der Hitler-Diktatur und es kursierte der Spruch, wer marschiert hinter dem ersten Tank, das ist Dr. Rasche von der Dresdner Bank. Rheinmetall nutzte die engen Kontakte zu Himmler und der SS auch, um aus den besetzten Gebieten zur, Zitat, Geldwertenüberlassung mit billigen Arbeitskräften, also Zwangsarbeitern versorgt zu werden, wie zum Beispiel in den Lagern rund um Indelüs des KZ Bergen-Belsen. Rönnert erschoss sich am 5.6.1945 nach der Niederlage der NS-Diktatur. Karl Rasche war zunächst im deutsch-französischen Grenzgebiet völlig unbehelligt zunächst mit wirtschaftlichen Gutachten beschäftigt, bevor er dann 1949 verhaftet und im Nürnberger Prozess angeklagt wurde. Verurteilt zu 7 Jahren Gefängnis wurde Rasche vorzeitig entlassen. Sein Antrag auf Wiedereinstellung bei der Dresdner Bank wurde zwar abgelehnt, er erhielt aber eine Abfindung und war als Unternehmensberater weiterhin für die Dresdner Bank tätig. Die Dresdner Bank wurde nach dem Krieg in zahlreiche Einzelbanken zerschlagen. 3 ihrer Nachfolgebanken fusionierten 1957 zur Dresdner Bank AG, deren Slogan lautete »Mit dem grünen Band der Sympathie«. 2001 kaufte der Versicherungskonzern Allianz AG die Dresdner Bank und in der Weltfinanzkrise geriet die Dresdner Bank in eine schwere Krise. 2009 wurde sie aufgelöst und durch die Commerzbank übernommen, die aber auch infolge der Finanzkrise in Schieflage gekommen ist und nur durch massive staatliche und finanzielle Mittel, also sprich durch Steuergelder, gerettet werden konnte. Hauptanteilseigner der Commerzbank ist aktuell noch der deutsche Staat. Es findet nämlich gegenwärtig ein Machtkampf über die nationale Kontrolle der Bank zwischen der italienischen Großbank UniCredit auf der einen Seite und der Commerzbank und dem deutschen Staat auf der anderen Seite statt. UniCredit will gegen deren Widerstand ihren Aktienanteil von rund 9,5% auf 30% erhöhen und hätte damit einen höheren Anteil als aktuell noch der deutsche Staat. Natürlich ist das weltweit größte Kapitalverwaltungsunternehmen BlackRock mit dabei, mit Sitz in den USA und ist viertgrößter Anteilseigner sowohl bei der Commerzbank und außerdem bei der Rheinmetall zweitgrößter Anteilseigner. Unser zukünftiger Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU bildet die personifizierte Symbiose des neu etablierten deutschen militärischen industriellen Komplexes. Merz war bis 2009 unter anderem für die Commerzbank und von 2016 bis 2020 für BlackRock Deutschland als Vorstandsvorsitzender aktiv. Ich komme zum Schluss. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunden, diesen aggressiven und expansionistischen Kräften, die unser aller Leben hier bedrohen, diesen gilt es entschlossen Widerstand zu leisten und Sand ins Getriebe dieser Kriegsmaschinerie zu streuen.
zur Geschichte des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Das war eine Rede vom Marburger Ostermarsch, aufgezeichnet von Radio Unerhört Marburg. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 11. Juni 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.